Man muss daran glauben, dass Glück möglich ist, um glücklich zu sein. Leo Tolstoi. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast mit Herren Sabina, Schrägstrich mal fertig, Schrägstrich Erzieherin und wunderbaren zweiten Advent, ihr Lieben. Ja, was soll ich euch sagen? Ich bin todesgestresst. Das ist so scheiße. Ich habe mir viel zu viel aufgebürdet mit diesem True Crime und, wie heißt das andere? Die Adventsgeschichte sozusagen. Denn... ja, es ist einfach viel. Diese Geschichte schreiben ist super viel. Das nimmt mich so in Anspruch, weil ich ja nie zufrieden bin. Da fängt es ja schon an. Und dann einfach, dass es immer so weitergeht. Und jetzt True Crime hat jetzt jemand für mich übernommen. Das ist ja auch alles schön und gut. Dann habe ich das die letzten zwei Tage nur so überflogen. Und heute dachte ich, ja, jetzt musst du jetzt aber nochmal richtig lesen. Wenn du nicht im Fall bist, dann kannst du es auch nicht fühlen. Dann lese ich das und dann habe ich halt einfach noch 1000 Fragen, die nicht beantwortet wurden. Also musste ich eben gerade noch, ich habe noch anderthalb Stunden daran gerade eben noch gesessen, umgeschrieben, geändert, Sachen, die gar nicht stimmten, ungeändert, oh, was eine Scheiße, also muss ich das, ich weiß es auch nicht, es war ein Weckruf, wie früher in der Schule, dass man nicht zwei Tage vorher was macht, sondern, beziehungsweise nicht einen Tag vorher anfängt zu üben, sondern es gleich macht, wenn man es bekommt. Selber schuld, aber ich hatte an sich auch die ganze Woche wieder so viel zu tun, so viel zu machen, dass es einfach, ja, nach hinten gerückt ist und ich immer gedacht habe, ich kann mich auf den Menschen verlassen, gar kein Problem, kann ich mich auch zu 100%, kam ja auch rechtzeitig, war ja auch alles gut ausgearbeitet, aber mir fehlten halt total viele Infos, so, ne? Also, aber man ist ja immer anders, jeder Mensch ist ja anders, jeder Mensch betrachtet einen Fall anders, das ist ja auch das Logische, das ist ja auch True Crime letztendlich und jeder hat dann andere Fragen noch, an die er denkt oder die er beantwortet haben will und oder die ihn so stutzig machen und gehen da ganz anders ran. Und dadurch ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich bin jetzt schlauer, wenn der nächste Fall kommt, wenn er denn kommt, wenn das jetzt nicht zu viel Kritik war. Wenn er dann kommt, dann ja, muss ich es nochmal selbst in die Hand nehmen, so ein bisschen. Wisst ihr, so meine eigenen Fragen, die für mich selber unbeantwortet waren, muss ich dann nochmal, da habe ich halt überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch irgendwie logisch ist, ne? Ja, kommen wir erstmal zum Kalender. Heute ist das Wort Aventüre drinne. Es bedeutet Abenteuer, merkwürdiges Ereignis. Also, ich lese. Oh, ist das dunkel? Naja, gut. 1844 schreibt Annette von Droste-Hülshoff, 1797 bis 1848, einen Brief an ihre Schwester, in dem sie davon berichtet, dass ihre Mutter, wenn sie nach ein paar Tagen aus Münster zurückkehrt, wohl anderthalb Stunden bräuchte, alle ihre Aventüren zu erzählen. Die Droste zeigt hier ihren Humor, indem sie ihren Begriff mit einem Begriff spielt, der von allen in der Bildungssprache vorbereitet war. Denn Aventüren bezeichnet in die Rittereppen des Mittelalters die Wagnisse und Prüfungen, die der Held auf seiner Reise zur Erfüllung seines Auftrags eingehen und bestehen musste. Dabei gehen mittelhochdeutsche Aventüre oder sowas und Aventüre und altfranzösisch Aventur zurück, das von lateinisch Aventura, Dinge, die sich ereignend werden, entlehnt wurde. In Französischen und anderen Sprachen wurden daraus die Aventur, was weiß ich, die ihre höfisch-literarischen Zusammenhänge enthoben, auch denkwürdige Ereignisse und Abenteuer bezeichnet. Letzteres hat sich etymologisch aus dem Aventüre entwickelt. Das Abenteuer ist wiederum mit Advent verwandt. Ach, wusste ich gar nicht. Denn Mittelhochdeutsch Avente geht auf Lateinisch Aventus, Ankunft zurück, das ebenfalls aus Aventiere, Ankommen, sich ereignen, entstanden ist. Ach, deswegen hat es doch einen Bogen zu Advent. Ah, interessant. Ich wollte gerade auf Stopp drücken von der Aufnahme. Ich bin schon fertig für heute. Oh Mann. So, ich werde den Kalender vermissen, aber es kommt ja ein neuer. Ich hoffe, er ist nicht gleich. Sowas gibt's ja auch, ne? Ich hoffe es nicht. Oh. Ja, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock, heute über meine ganzen Sorgen zu reden. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe die Woche schon so abgelästert, mich abgekotzt. Mich war traurig und wütend. Ich habe keinen Bock, das jetzt wieder hochzuholen. Es ist der zweite Advent. Die zweite Kerze brennt. Es soll besinnlich sein. Und ich finde, wir gehen gleich in den Text rein. Vorher muss ich einen Schluck Wasser trinken. Ich habe mir extra sogar eine Lichterkette angemacht, eine bunte. Genau, wir gehen jetzt wieder in die Geschichte rein. Ich habe gestern mit meiner Freundin darüber gesprochen, dass ich ja die Geschichte heute noch oder gestern noch schreiben musste. Also heute ist Samstag, 12:30, habe auch noch nichts gegessen, super. Und dann meinte sie, ist ja voll doof, wenn du den True-Crime-Fall hören musst, musst du ja vorspulen. Und wer nur das Adventsding hören will, der hört ja nur die Hälfte. Kannst du, hast du da dir was ausgehört? Sag ich, Dann spult man halt vor, was das Problem ist, ne? Also ist doch cool, dass für beide Menschen was dabei ist oder für jemanden, der alles hören will, so eine Riesenfolge sozusagen. Ich finde das an sich eine coole Idee. Ich bin richtig, also ich habe mich gerade das Gefühl, ich habe gerade einen Marathon hinter mir. Ich bin richtig so, Luft holen. Habe ich aber gestern Abend schon beim Puzzeln gehabt, war ganz komisch. Ich dachte erst, mich trifft der Schlag, sagen wir es mal so. Da saß ich echt, habe gepuzzelt. Abends noch, es war fast 23 Uhr, aber ich wollte noch irgendwas so zum Meditieren runterkommen mäßigen. Das ist nun mal Puzzeln bei mir. Habe ich gepuzzelt und da habe immer so richtig schlecht Luft gekriegt. Was ist denn jetzt los? Aber naja, keine Ahnung. Ich glaube, es war eher Verspannung vom Rücken und ich glaube, das ist jetzt auch so. Denn ich habe das Kissen so blöd hier hinter mir. Na, ich lasse es jetzt einfach mal so. Aber ich fange jetzt an mit dem Text. Was haltet ihr davon? Ihr wisst, wie es letztes Mal war und ich habe ja gesagt, ich spiele mit den Perspektiven. Ihr werdet euch überraschen lassen müssen und ja, ich starte rein. Ich wünsche euch viel Spaß und gleich im Anschluss melde ich mich sozusagen wieder und dann hört ihr was von einem neuen True Crime Fall. Ich hätte ja auch einen True Crime Fall in 4 Folgen aufteilen können, wäre ja richtig hardcore gewesen. Naja. Die Flammen des Kamins warfen ein warmes Licht in den Raum, doch die Wärme hatte nichts Beruhigendes. Sie war trügerisch, wie der Rest der Szenerie. Tobias saß am Ende des Tisches, sein Blick irrte nervös umher, seine Hände lagen flach auf der Tischplatte. Aber ich sah es. Das Zittern seiner Finger, die Spannung in seinem Kiefer, die ihn verrieten. Männer wie er waren leicht zu lesen. Sie hielten sich für stark, bis man ihnen zeigte, wie zerbrechlich sie wirklich waren. Armselig, sagte ich leise, fast beiläufig, doch meine Worte brachten ihn dazu, zusammenzuzucken. Ich lehnte mich vor, legte den Ellbogen auf den Tisch und ließ meinen Blick über ihn gleiten. Du bist ein Bild des Versagens, Tobias. Es klebt an dir, als wäre es Teil deiner Haut. Er hob den Kopf, sein Gesicht gerötet. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich hab mich verirrt. Verirrt? Erika, die am Kopfende saß, lachte leise. Das ist das Beste, was du dazu zu sagen hast? Verirrt? Ich stand auf und rundete den Tisch langsam. Meine Absätze hallten auf dem Holz und ich genoss, wie Tobias' Augen mein Bewegen folgte. Sag uns die Wahrheit, forderte ich, während ich hinter ihn trat. Du weißt, dass du hier sein sollst. Du spürst es, nicht wahr? Nein, flüsterte er. Ich verstehe nicht, was ihr von mir wollt. Natürlich verstehst du es, sagte ich und ließ meine Hand auf seine Schulter fallen. Seine Muskeln spannten sich an und ich fühlte das leichte Zittern, das durch seinen Körper ging. Du willst wissen, wer du bist? Und wir zeigen es dir. Ich bin Tobias, begann er unsicher. Ich wollte nur... Bevor er weitersprechen konnte, bewegte ich mich schnell und schlug ihm mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Es war kein harter Schlag, aber Schock ließ ihn verstummen. Ich trat an seine Seite und beugte mich vor, sodass mein Gesicht nur wenige Zentimeter von seinem entfernt war. Hör auf zu stottern und beantworte die Fragen. Welche Fragen? Seine Stimme war kaum mehr als Flüstern voller Angst. Clara, die ihm gegenüber saß, legte ihren Kelch ab und lächelte. Hast du eine Frau oder Freundin? Nein, antwortete er schnell, zu schnell. Keine Frau, wiederholte ich spöttisch. Keine Freundin, niemand, der sich fragt, wo du bist. Doch, nee, nein, ich meine, Es ist kompliziert, versuchte er zu erklären, doch Erika unterbrach ihn mit einem scharfen Ton. Ein Nein reicht. Der Rest interessiert nicht. Ich schob meinen Teller, auf dem noch Essensreste lagen, über den Tisch, bis er vor ihn stoppte. Hier ist. Tobias sah auf den Teller, dann zu mir. Ich konnte sehen, wie der Schaum und der Hunger in ihm rangen. Schließlich griff er zögernd nach dem Besteck und begann zu essen. Jeder Bissen war schwer für ihn. Ich sah es an seinem Gesichtsausdruck. Doch er wagte es nicht, abzulehnen. Weiß jemand, dass du hier bist? Fragte Clara, ihre Stimme ruhig, aber fordernd. Nein, sagte er, den Blick gesenkt. Bist du sicher? Fragte ich und trat noch einmal näher. Keine Freunde, kein Freund, keine Familie, niemand, der dich vermisst? Nein, wirklich nicht, antwortete er, seine Stimme zitterte und ich sah, wie seine Hände das Besteck fester umklammerten, als könnten sie ihm Schutz bieten. Dann bist du ganz unser, sagte ich leise, aber mit Nachdruck. Ich griff in seine Jackentasche und er zuckte zusammen. Was machen Sie da? Seine Stimme war panisch, als ich sein Handy hervorholte. Was für ein nutzloses Spielzeug, sagte ich und ließ es mit einem dumpfen Knall auf den Boden fallen. Erika eilte dazu und trat mit der Spitze ihres Absatzes darauf. Das Knirschen vom Glas erfüllte den Raum. »Ihr dürft das nicht«, begann Tobias, doch Clara unterbrach ihn mit einem Lachen. »Oh, wir dürfen alles. Du bist hier, Tobias. Du gehörst uns.« Sein Gesicht war blass, seine Augen weit vor Angst. »Bitte, ich will einfach nur gehen.« Ich lehnte mich wieder vor, sodass ich ihn direkt in die Augen sehen konnte. Du wirst gehen, wenn ich es dir erlaube. Aber zuerst wirst du verstehen, warum du hier bist. Ich weiß nicht, warum ich hier bin, stammelte er. Doch das weißt du, sagte ich. Du bist devot, Tobias. Du bist hier, weil es in deiner Natur liegt, zu gehorchen. Das ist nicht wahr. Seine Stimme war plötzlich laut, aber sie klang hohl, ohne Überzeugung. Ich trat einen Schritt zurück und ließ mein Lächeln breiter werden. Es ist wahr, und du wirst es akzeptieren. Seine Schultern sackten ein wenig zusammen und ich sah, wie der Widerstand in ihm erlosch. Der Raum war still, nur das Knacken des Kamins begleitete den Moment seines Bruchs. Ich wusste, dass dies erst der Anfang war. Er war am Ende seiner Widerstandskraft. Das war deutlich zu sehen. Ich lehnte mich zurück, ließ die Stille auf ihn wirken, bevor ich mit kühler Stimme sprach. Es wird Zeit, dass du dich ausziehst. Seine Augen weiteten sich vor Schock. Seine Hände klammerten sich an die Tischkante, als könnten sie ihn davon bewahren, den nächsten Schritt zu gehen. Ich kann das nicht. Oh, du kannst, sagte ich leise, aber mit einer Schärfe, die keinen Zweifel ließ. Und du wirst. Warum? Flüsterte er und seine Stimme brüchig. Weil ich's gesagt habe, antwortete ich, ohne die Ruhe zu verlieren. Meine Augen ließen keinen Raum für Verhandlung. Erika schnaubte verächtlich. Es ist so lächerlich, wie viel Energie Männer in sinnlosen Widerstand stecken. Steh auf, befahl ich. Jetzt. Tobias gehorchte zögernd, seine Bewegung langsam und widerwillig. Aber er stand. Umfasste ich seinen Arm mit festem Griff. Nun. Fang mit der Weste an. Er löste zitternd die Knöpfe seiner Weste, zog sie aus, ließ sie auf den Stuhl fallen. Seine Bewegungen waren schwerfällig, fast wie in Zeitlupe. Ich sah, wie sich die Anspannung in seinem Körper aufbaute, wie er mit jedem Kleidungsstück, das er ablegte, ein Stück seines Stolzes verlor. »Weiter«, drängte ich, während ich um ihn herumging und ihn von allen Seiten betrachtete. »Der Pullover!« Mit schwitzenden Händen zog er den Pullover über den Kopf, sein Hemd rutschte leicht mit nach oben und enthüllte einen kurzen Moment seinen blassen Körper, seine blasse Haut. Der Raum schien plötzlich kälter zu werden und ich genoss den Anblick seines zitternden Körpers. »Die Hose«, sagte Erika beiläufig, als würde sie von etwas Alltäglichem sprechen. Tobias hielt inne, sah uns an, suchte nach irgendeiner Form von Gnade, doch er fand keine. Sein Blick wanderte zu mir und ich trat näher, ließ meine Hand kurz vor seine Wange gleiten. Eine Berührung, die ihn für einen Moment zu beruhigen schien. Doch dann schlug ich zu. Die Ohrfeige war hart und traf genau dort, wo die Röte von vorhin noch zu sehen war. »Zieh dich aus«, wiederholte ich, während ich ihn anstarrte, bis er endlich den Knopf seiner Hose öffnete. Langsam, demütigend, langsam ließ er die Hose zu Boden gleiten. Seine Hände zitterten noch mehr, als er aus den Hosenbeinen trat und sie zur Seite legte. »Und die Unterhose«, sagte ich leise, fast flüsternd, aber meine Worte durchdrangen ihn wie ein Messer. »Bitte nicht«, flehte er, seine Stimme zitternd vor Angst. »Oh, doch«, sagte ich. »Das ist kein Vorschlag, Tobias, das ist ein Befehl.« Seine Finger griffen zögernd nach dem Bund seiner Unterhose und ich sah, wie er sich seine Schultern senken. Es war der Moment der völligen Aufgabe, der Bruch, den ich erwartet hatte. Langsam zog er die letzte Schicht Stoff nach unten und der Raum füllte sich mit neuen, unerwarteten Spannungen. Sein Körper war entblößt, verletzlich. Und doch, oder gerade deshalb, zeigte sich die Wahrheit, die er so verzweifelt hatte verbergen wollen. Sein ekelhafter Schwanz stand steif, ein unübersehbares Zeichen dessen, was in ihm vorging. Ich ließ meinen Blick absichtlich langsam über ihn wandern, genoss jeden Moment seiner Scham. »Sieh dir das an«, sagte Clara spöttisch und lehnte sich zurück. »Er ist so einfach zu lesen. Das kann ich nicht erklären«, stammelte Tobias, seine Stimme brüchig. Seine Hände griffen nach seinem Unterleib, versuchten verzweifelt, das Offensichtliche zu verbergen. Doch es war zu spät. Wir alle hatten es gesehen. »Natürlich kannst du es erklären«, sagte ich, während ich um ihn herumging. »Dein Körper spricht für dich, Tobias. Er verrät uns alles, was du nicht sagen willst.« »Ich weiß nicht, warum«, stammelte er und seine Hände zitterten, während er verzweifelt versuchte, das Unerklärliche zu verstecken. »Du bist ein gieriger Loser«, sagte Erika mit einem Lächeln, das scharf genug war, um ihm zu durchbohren. »Du leugnest es, aber du weißt es.« »Nein«, rief er plötzlich, seine Stimme war laut, aber voller Verzweiflung. Es war ein schwacher Versuch, sich zu wehren, und wir alle wussten, dass es bedeutungslos war. »Lüg uns nicht an«, sagte ich, während ich näher trat und mein Gesicht nah an seines brachte. »Dein Körper lügt nicht, du willst geführt werden, du willst gehorchen, und tief in dir weißt du das.« Er sackte in sich zusammen. Seine Knie gaben nach, er sank auf den Boden. Tränen rollten über sein Gesicht und ich sah in ihnen die Mischung aus Scham und Erkenntnis, die ich erwartet hatte. Es war der Moment, in dem er akzeptierte, wer er wirklich war, auch wenn er es sich noch nicht eingestehen konnte. Ich kniete nieder und sprach Es gibt keinen Grund zu kämpfen. Dabei legte ich meine Hand auf seinen Kopf. Du gehörst uns, Tobias. Und das weißt du. Ja, dies ist nun der zweite Teil der Adventsgeschichte aus meiner Sicht. Ihr dürft gespannt sein, was in 3 und 4 passiert und welche Perspektiven das wohl annimmt. Ach, Prost, ich muss erstmal einen Schluck trinken. Vor allem habe ich fast gesabbert beim Erzählen, beim Lesen. Ich habe gemerkt, wie mir die Spucke fast unten aus der Unterlippe rausquoll. Es war sehr mystisch. So, dann haben wir das erste schon mal erledigt. Jetzt kommen wir zum zweiten, nämlich den True Crime Fall. Das Problem ist, ich muss echt pullern. Aber ich halte es aus. Ich bin stark. Ich krieg das hin. Boah, ich darf mich nur nicht drauf konzentrieren. Ich krieg dann immer Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber ich bin, ne? So. Ja, als allererstes für heute ist es so, dass es cool wäre, wenn ihr das wirklich fühlt und dabei sein wollt, wenn ihr einmal auf Google geht, auf die Bildersuche und dann eingebt Cindy mit C natürlich und Y, James, wieder James, also getrennt voneinander. Und dann das letzte Wort ist Richmond, also R-I-C-H-M-O-N-D. Dann seht ihr ganz viele Bilder von der betreffenden Person, um die es heute geht. Einmal das einfach so für sich wahrnehmen, dieses Gesicht. Ich glaube, das erste Bild ist schon von ihr, das zweite und dann mit ihrem Papa ist es das dritte Bild. Genau, um diese Person geht es nämlich heute. Ja. Okay. So. Genau, um diese Person geht es heute. Ich dachte, das wäre nämlich ein bisschen einfacher, weil ich finde, wenn man Bilder hat, dann ist das alles so ein bisschen freundlicher immer, ne? Also wir gucken uns mal dieses Bild an und können ja schon mal sagen, dass diese Person, also Cindy James, das wissen wir ja schon mal, so mittellange braunblonde Haare hatte, so ein bisschen, zur damaligen Zeit halt, 89 war das, glaube ich, entsprechend gestylt, aber eher sehr natürlich eigentlich, nicht überschminkt, hatte ein schönes Lächeln, war sehr gepflegt vom Auftreten auch her, ihre Augen waren braun, hat eine warme, freundliche Ausstrahlung dadurch gehabt. Die Augen veränderten sich noch so ein bisschen, nur von dieser warmen, natürlichen Ausstrahlung hin, nämlich das, was ihr über die Jahre passiert ist oder passiert sein soll, laut ihrer Aussage. Ja, sie ist mittelgroß, ist so 1,60, wobei mittelgroß 1,60, ich bin 1,67, bin auch nur, ich bin mittelgroß, hat auch so eine mittelgroße Statur. Sie ist sehr zierlich und sie ist Krankenschwester tatsächlich. Und dadurch muss man sich ja viel bewegen, muss viel Belastung aushalten und hatte dadurch natürlich diese entsprechende Statur. Ihr Kleidungsstil war praktisch professionell und meistens halt eben passend als Krankenschwester, wobei man ja in der Freizeit dann was anderes trug und das war dann meistens bequem, schlicht, Mehr kann man, glaube ich, nicht so viel dazu sagen, was man jetzt so da sieht. Ne? Ich finde trotzdem, dass sie irgendwie so ein scheues Lächeln hatte. Aber das kann natürlich fotografiemäßig sein. Und viele beschrieben sie auch als sehr professionell. Das muss ich nur dazu sagen. Aber um wen handelt es sich denn hier? Ich rede hier gerade von Cindy James. Sie ist geboren 19. Juni 47. Da es um einen True-Crime-Fall geht, ist sie natürlich irgendwann gestorben frühzeitig und zwar mit 41, also 89 wurde sie tot aufgefunden. Sie stammte ursprünglich aus Kanada und lebte auch in einer Region von Vancouver, genauer gesagt in Richmond. Deswegen haben wir auch Richmond dazu eingegeben. Das ist eine Stadt in der Provinz British Columbia. Die Wohnsituation war folgendes, sie lebte alleine in einer Wohnung. Sie war unverheiratet und hatte keine Kinder. Sie war aber in einer Beziehung, so sagt man. Beide Aussagen sind so lala, ne, zu dieser Beziehung. Und in dieser Wohnsituation berichtete sie sehr oft schon von Stalkern oder von einem Stalker. Genau das weiß man auch nicht so richtig, dass sie eben oft belästigt wurde und in großer Angst lebte. Zu ihrer Familie, ja, gibt es ganz wenig Details, auch gerade zu ihren Geschwistern. Sie hat nämlich mehrere Geschwister, aber man weiß eigentlich fast nur von einem Bruder. Auch zu den Eltern gibt es wenig Details, die haben sich natürlich geäußert und so weiter, aber Privates wird da sehr groß rausgehalten. Sie stand mit ihrer Familie in Kontakt, auch wenn der Kontakt eigen war, sagen wir mal so. Denn zum Schluss werde ich noch mal ein paar Sachen erzählen, die vielleicht darauf hinweisen könnten, was bei ihr los war. Ja, es gibt auch Berichte darüber, dass die Familie ihr versucht hat zu helfen mit diesen ganzen Stalking-Sachen und selbst involviert war in diese Sachen, also auch Anrufe und Ähnliches bekommen hat. Und das war natürlich auch Ermittlung des Falls, aber dabei kam wohl wenig raus. Ja, zu ihren Leidenschaften. Sie war Krankenschwester und hat eine große Leidenschaft für ihren Beruf gehabt. Sie war gut ausgebildet und kümmerte sich gerne um Menschen. Andere Leidenschaften wurden nie richtig umfassend dokumentiert. Aber ihre Sorge um ihre eigene Sicherheit und ihr Wohlbefinden war in den letzten Jahren ihres Lebens wirklich ein zentrales Thema. Davon berichten Freunde, Familie und auch Arbeitskollegen tatsächlich. Ja, also eigentlich alle um sie herum. Zu ihren Leidenschaften zählen natürlich auch Interessen. Mein Gott, ich habe so einen trockenen Hals. Aufgrund von der Natur ihrer Arbeit und äußeren Umständen in ihrem Leben ist es sehr schwer, ihre Interessen überhaupt nachzuvollziehen, die außerhalb von ihrem Beruf sind. Denn ja, auch die im Beruf, also die Arbeitskollegen, sprechen halt eigentlich fast nur von diesen Stalking-Sachen und dass sie halt eben da auffällig anders wurde einfach. Aber es ist bekannt, dass sie in den letzten Jahren, dass sie eben einer psychischen intensiven Belastung ausgesetzt war und dass wahrscheinlich dies Hobbys und Interessen überhaupt gänzlich überschattet hat, also dass da gar nicht wirklich was bei rumkam. Genau. Und ich habe ja schon erzählt, dass diese gute Cindy oft von Stalking gesprochen hat und leider hat sich das sehr ausgebreitet, sodass sie in Angst lebte, viele Vorkehrungen traf und so weiter. Aber ich gehe mal zurück und ich versuche mal die Zeit vor der Tat, also die Monate, die Wochen und die letzten Tage vor ihrer Tat ein bisschen aufzuschlüsseln, bevor wir dazu kommen, was dann letztendlich passiert ist oder schlussfolgernd dann passiert ist. Ja, also die letzten Tage und Wochen vor Cindys Tod waren zunehmend Stress und Angst geprägt, da sie weiterhin von mysteriösen Stalkern verfolgt wurde, laut ihrer Aussage. Dieser Fall ist von vielen als Mischung aus realer Bedrohung und möglicher Selbstinszenierung Ängste zu betrachten. Also viele sagen auch, dass sie es vielleicht sich auch ausgedacht hat, ne? Man weiß es ja nicht. Ja, also die Monate vor ihrem Tod hat sie mehreren Malen von einem unbekannten Stalker berichtet, der sie über Monate hinweg belästigt hat. Sie hat sichtbare Anzeichen von Angst, Unsicherheit, Paranoia, Stress gezeigt. Und ja, diese Vorfälle sollen angeblich immer mal wieder eskaliert sein. Dass sie bedroht wurde, dass sie auch angegriffen wurde und dass es immer intensiver wurde. Sie hat immer davon berichtet, sie hat sich auch Leuten anvertraut. Aber sie selber hat immer von einem anonymen Täter gesprochen und selber hat sie niemals ein klares Bild davon abgegeben, was Freunde und Familie und so weiter erzählt haben. Und sie gab auch an, dass sie nachts sich in ihrem eigenen Haus nicht mehr sicher gefühlt hat und auf seltsame Weise sich von jemandem verfolgt gefühlt hat. Das waren so die Monate vor dem Tod. Und dann gibt es noch die Wochen davor, vor dieser Tat, und das war der Mai 89 bis der Juni 89, da war sie dann schon sehr, sehr stark verängstigt und versuchte immer wieder Hilfe bei der Polizei zu bekommen. Sie behauptete, dass sie dann nachts von jemandem heimgesucht wurde, der sie terrorisierte. Sie berichtete von Stalking-Anrufen, obszönen Nachrichten und sogar physischen Angriffen. Und in diesen Wochen sollte sie immer mal wieder Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben für ihr Haus. Sie hat aufgestockt, sie hat ein neues Sicherheitssystem für ihr Haus installieren lassen, muss man sich ja überlegen, 89 war das ja alles auch nicht so umfassend wie bei uns, ne? Aber trotzdem hat sie da sehr viel investiert, rein investiert und Ja, sie hat sich auch bemüht, ihre Umgebung genau zu beobachten, sagen ihre Freunde. Und ja, die berichtet eben davon, dass sie völlig verängstigt auch von ihrem eigenen Alltag einfach war. Und jetzt gehen wir mal einmal auf diese Bilder zurück, die ich ja gesagt habe, die ihr öffnet. Und in der zweiten Reihe rechts unten sieht man sowas, was sie so bekommen haben soll. So Stalking, also da steht I see you, solche Briefe mit selbst geschrieben und mit Bildern dazu. Ganz oft war das auch, wenn man weiter runter scrollt, so ganz rechts an der Seite steht Soon Cindy. Da gab es auch mit so eigenständigen oder wie sagt man, ausgeschnittenen Buchstaben gab es solche Briefe. Sowas legt sie dann bei der Polizei halt eben auch vor, ne? Ja, und dann haben wir die letzten Treffen und Ereignisse an dem Tag ihres sozusagen Verschwindens. An dem Tag hat sie sich mit einer Freundin getroffen. Die waren zusammen in einem Café oder Restaurant in der Nähe von Richmond. Das Treffen verlief normal und es gab keine Hinweise auf unmittelbare Bedrohung oder Angst. Nachdem das Treffen geendet hat oder beendet wurde, kehrte Cindy in ihr Auto zurück. Ihr Auto wurde dann ja später auch ein wichtiger Hinweis sozusagen. Und sie telefonierte gegen 19:30 Uhr mit einem Freund, um einen geplanten Termin zu bestätigen. Es gab keinen Hinweis darauf, dass sie in unmittelbarer Gefahr war. Gegen 20:30 Uhr wurde sie nicht mehr gesehen, also eine Stunde später wurde sie nicht mehr gesehen. Es war unklar, ob sie dem nach dem Telefonat noch mit jemandem sprach oder ob sie den Heimweg plötzlich in Gefahr geriet. Ihre Freunde und Familie waren besorgt dann, als man sie nicht erreichen konnte und meldeten sie umgehend als vermisst, dass dann sofort eine Suche, ja, das zu einer Suche führte. An dem Abend des Verschwindens gab es keine weiteren Anrufe oder Nachrichten von ihr. Ihr Auto wurde auch nicht vor dem Haus gefunden oder war dort zu sehen. Ja, also das war dann mysteriös. Kommen wir dann mal dazu, wie ihre psychischen Symptome und psychischen Belastungen denn expliziter waren. Cindy litt nämlich unter den psychischen Auswirkungen der Belästigung und zwar nicht nur darunter, sondern auch unter psychischer Belastung durch ständigen Stress, ständigen Ängste, durch die Arbeit und so weiter verursacht worden. Sie hat Schwierigkeiten, eine klare Vorstellung davon zu bekommen, ob sie tatsächlich von jemandem verfolgt wurde oder ob sie Bedrohung und Angriffe des ein Produkt einer psychischen Belastung von sich war. Also sie konnte es tatsächlich nicht einordnen, wenn man sie darauf ansprach. Aber natürlich hat sie fest an diesen Stalker oder an das Stalker-Ding gedacht. Sie wurde zunehmend misstrauischer Freunden und Familien gegenüber und überhaupt ihrem ganzen Umfeld und auch der Fähigkeit gegenüber, dass die Polizei sie überhaupt schützen will. Auch da wurde sie paranoid natürlich. Dann gab es ja diese Sicherheitsvorkehrungen. Sie hat vor ihrem Tod natürlich einige Maßnahmen ergriffen, um sich vor diesen ganzen Bedrohungen zu schützen. Sie hat berichtet Freunden gegenüber, dass sie ständig auf der Hut war und alles überwachte. Ihre Paranoia schien immer mehr sich zu steigern. Sie begann ihre persönlichen Routinen zu ändern und sich nicht mehr regelmäßig mit Freunden zu treffen. Ein wiederholtes Thema war ihre Angst davor, nachts alleine zu sein, also immer diese Dunkelheit nachts, was in direkter Verbindung mit den wiederholten Angriffen und Drohungen, ja, stand. Also wir rechnen mal zurück. Am 25. wurde sie dann vermisst gemeldet, ja. Und am 8. Juni 1989 wurde Cindy gefunden. Sie wurde gefunden 2 Wochen später somit, am 25. Genau, am 8. so, 25 wurde sie ja Dings, also 2 Wochen nach dem vermisst gemeldet werden, hat ein Bauarbeiter ihren Körper auf einem verlassenen Grundstück in Richmond in der Nähe eines Hauses in der Craig Flower Street gefunden. Das ist so ungefähr 3 Kilometer entfernt von ihrem Wohnhaus. Sie lag 1,5 Kilometer entfernt von ihrem geparkten Auto, das ein paar Tage vorher schon gefunden wurde. Und ja, an dem Auto waren Blutspuren und also an der Fahrertür und persönliche Gegenstände wie Brieftasche, Kreditkarte, Ausweis und so weiter, lagen alles noch im Auto. Ihre Leiche befand sich in leicht sichtbarer Lage, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise kurz vor dem Auffinden dort platziert wurde. Das heißt, es könnte sein, ne, dass es sehr lange gedauert hat. Also das Auto wurde ja schon gefunden und da es ja so leicht sichtbare Lage war, hätte man sich ja umgeschaut und sie irgendwie gefunden, aber hat man sie ja damals nicht, als das Auto gefunden wurde. Muss man ja auch zusehen. Ja, ihr Zustand, ne? Ich gehe da gleich nochmal genauer drauf ein, aber an sich war sie vollständig bekleidet. Ihre Hände und Füße waren hinter ihrem Rücken gefesselt. Sie hatte eine Strumpfhose um den Hals gewickelt und die sich so eng zusammengezogen hatte. Und in ihrem Körper wurden tödliche Mengen von Beruhigungsmitteln. Oh Gott. Flunitrazepam und Morphium nachgewiesen. Also Flunitrazepam ist auch ein Schlafmittel, also Beruhigungsschlafmittel, Schrägstrich. Ja, und der Bauarbeiter war halt der einzige Zeuge, der sie gefunden hat. Der hat sofort die Polizei informiert. Ja, und hat behauptet, da waren keine anderen Menschen in der Umgebung zu der Zeit. Und er, keine andere war wohl vorher an diesem, es war so ein verlassenes Grundstück, ne? Zugegen. Ja, jetzt stellt sich die Frage, was war da los? Was ist in diesen 2 Wochen passiert? Was ist ihre Realität mit dem Stalker wahr geworden? Oder ist sie selber verrückt geworden? Was hat BDSM gerade damit zu tun, ne? Ja, also gehen wir da mal rein und schauen. Überlegen wir uns, was das sein könnte. Wir gehen erstmal nochmal ein bisschen auf die Leiche ein, weil das ist ja wichtig. Was war mit ihr? Wie sah sie aus? Nochmal zu den Bildern zurückzugehen. Wir sehen die Leiche eigentlich in der 2. Reihe. Das mit so einem Gesichtsbild daneben von Medium ist das. Da sehen wir, wie sie aussah. Wobei sie ja keine Socken trug, ne? Oder Schuhe oder so. Boah, das muss ich, jetzt habe ich was erfahren. Das ist immer so, ne? Man kann es auch 10-mal durchgehen und trotzdem, wenn ich es euch jetzt erzähle, erfahre ich selber was und denke, hä, what the fuck, so, ne? Warum trug sie keine Schuhe? Zack. Okay, es ist unklar, aber sie trug zumindest keine Schuhe. Sehen wir ja alle zusammen auf diesem Bild, wenn ihr nachguckt. Wenn nicht, sie trug keine Schuhe. Entschuldigung, das lacht, passt ja nicht. Okay. Ja, es war eine bizarr verstörende Entdeckung für die Polizisten und auch natürlich auch für den Bauarbeiter, für den wahrscheinlich noch mehr. Und wir kommen mal zu dem Zustand. Die Position der Leiche war folgende. Sie lag so seitlich auf dem Rücken in einem abgelegenen Gebiet und in einer ungewöhnlich fesselnden Position, was die Ermittlungen natürlich auch ein bisschen wieder mal beschwerten. Die Fesselungen waren, Hände und Füße waren so mit Draht und Seil gefesselt, was ja auf eine klare Form von Fesselung hinweist. Sie war mit Klebeband geknebelt, was darauf hindeutet, dass sie versucht wurde, in Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt zu werden. Die Art der Fesselung liegt auf eine Verbindung zur BDSM-Praktik vermuten, denn das Fesseln und Knebeln, ne, spielt ja eine Rolle bei uns, nicht wahr? Ja, die Kondition des Körpers war, es gab keine sichtbaren Kampfspuren oder Verletzungen oder Vergewaltigungssachen. Sie war ja vollständig bekleidet. Ja, wäre ja üblich, dass man sich wehrt oder dass es Kampfspuren gibt bei einem Angriff. Aber es gibt auch keine Blutspuren und keine körperlichen Auseinandersetzungen, keine großen blauen Flecke. Ja, was eben zur Frage geführt hat, ob sie den Tod vielleicht selbst inszeniert hat. Klingt verrückt, aber ja. Es fehlt halt eben die Anzeichen der Abwehr. Ja. Sie hat halt keinerlei Verletzungen, die darauf hinweisen, dass sie gegen diese Fesselungen gekämpft hat. Das lässt natürlich die Möglichkeit schließen, dass sie vorher schon in diesem Zustand war und dann er später dort platziert wurde, ne? Logischerweise. Ja, sie hatte noch eine Strumpfhose um den Hals gewickelt, was dazu führen kann, dass man denkt, sie ist durch Strangulation gestorben. Aber zu den forensischen Sachen komme ich gleich. Ja, genau. Ebenso gab es keine Anzeichen dafür, dass sie reanimiert wurde oder eine Frischverletzung, die auf einen vorigen Übergriff hätte hinweisen können. Ihre Leiche war in einem Zustand, dem ein wenig Zweifel daran gab, dass sie bereits tot war. Ja, und jetzt gibt es natürlich viele Spekulationen und es war sehr umstritten. Es wurde in Kanada, gab es eine große Aufmerksamkeit, viele Diskussionen, forensische Experten wurden zu Rate gezogen. Es wurde die Öffentlichkeit gefragt, die Polizei hat sich viel geäußert. Und ja, da schauen wir mal rein. Denn die Polizei und die forensischen Untersuchungen sind ja sehr, sehr interessant auf jeden Fall und wichtig zu wissen. Ja, es gab dann die Tatortanalyse als allererstes, dass sie mit Draht und so weiter gefesselt wurde, mit Klebeband und mit dieser Nylonstrumpfhose. Der Tatort selbst gab natürlich keine Hinweise auf das sofortige Gewaltverbrechen oder die Gewaltanwendung oder eine wilde Auseinandersetzung. Es gab ja auch keine Blutspuren, es gab keine offensichtlichen Spuren von körperlicher Gewalt. Ja, und die Polizei selber hat sofort gedacht an inszeniertes Verbrechen, weil da fehlen halt so viele Faktoren für ein richtiges Mordverbrechen. Und dann kam natürlich ihre Psyche auch noch dazu. Dann die Autopsie hat gesagt, dass es kein sichtbares äußeres Trauma gibt, das hatten wir ja schon, und es wurden keine Anzeichen eines gewaltsamen Übergriffs gefunden. Die Ärzte fanden, dass Cindy James an einer Dosis von Schlafmitteln gestorben sein könnte, was den Verdacht ja auf Selbstmord und einen inszenierten Tod aufwarf. Allerdings gibt es da auch heute noch keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen einer Überdosis und ihrem Tod, da es keine toxikologischen Ergebnisse auf eine tödliche Überdosis gibt. Ja, dann gibt es noch den Mangel an Abwehrverletzungen. Ein weiterer bemerkenswerter Befund war, dass Cindy keine Abwehrverletzungen und eine Verletzung durch den Angreifer hatte. Die Tatsache deutet darauf hin, dass sie sich entweder nicht gewehrt hatte oder was für die Ermittler problematisch war, dass die Verletzungen von ihr selbst stammten. DNA-Spuren gab es keine. Zu der damaligen Zeit, 89, war das auch überhaupt noch nicht ausgereift. Es wurden keine Fasern, keine Haare und andere Hinweise gefunden. Und die Todesursache bleibt bis heute unklar. Man kann keine Todesursache finden. Ja, dann sind die Ermittler natürlich weitergegangen und haben überlegt, was mit diesen ganzen Stalking-Sachen waren. Die hatten ja genug Polizeiberichte und was eben die möglichen Täter waren. Dann haben sie die früheren Stalking-Fälle von Cindy einmal ausgegraben, dass sie immer berichtet hat, dass sie belästigt wurde von unbekannten Stalker. Über Jahre hinweg gab es immer wieder Polizeiberichte über Anrufe, Drohungen und geheimnisvolle Vorfälle, bei denen sie entweder belästigt oder in Angst versetzt wurde. Es gab jedoch damals schon nie eindeutige Beweise dafür, dass sie tatsächlich von einem Stalker existierten. Die Polizei konnte nie klare Verdächtige identifizieren und trotz der wiederholten Vorfälle blieb der Fall ein Rätsel. Ja, die fehlenden Beweise für einen Stalker waren natürlich ja, ein großer Punkt. Es machte die Polizei natürlich stutzig, dass immer das Wesentliche fehlte. Zwar gab es Berichte und auch Augenzeugenaussagen, aber es gab nie physische Beweise, die auf eine reale Gefahr hinwiesen. Sie hatte mehrfach die Polizei gerufen und oft fanden sie Hinweise darauf, dass sie sich paranoid oder extrem ängstlich verhielt, was die Frage aufwarf, ob sie vielleicht selbst psychische Probleme hatte. Aber als Polizei sagst du dann natürlich nichts, schon gar nicht zur damaligen Zeit, sondern nimmst es auf und schaust halt, aber wenn da nichts kommt, wird es ja eh eingestellt. Ja, dann gibt es natürlich die ganzen Spekulationen, die dann auftraten zur damaligen Zeit, beziehungsweise die noch heute alle da sind. Ne? Also es ist ja ein ungeklärter Fall. Von daher gibt es heute noch ganz viele Spekulationen über zum Beispiel den möglicher Selbstmord aufgrund von Fehlen von Spuren, ne? Dass es ein äußeres Verbrechen war, dass ihr Auto so nah war, dass sie wahrscheinlich in der Vergangenheit sehr große psychische Probleme hatte, ist natürlich naheliegend, dass man sagt, dass es ein Selbstmord gewesen sein kann. Sie war nicht suizidal, wurde nicht berichtet, aber sie hatte natürlich große psychische Probleme. großen, starken emotionalen Stress. Ja, es könnte auch sein, dass sie aus früheren Beziehungen Misshandlungen herausgetragen hat und die dann zu Ängsten führten. Und man spekuliert halt, dass Cindy den Tod vielleicht als Art Flucht vor der Realität inszenieren wollte, doch die fehlenden Beweise für Selbstmord oder konkrete Todesursachen machten diese Theorie fragwürdig. Dann gibt es noch die BDSM-Hypothese. Im Laufe der Jahre gab es eben weitere Hinweise, die den Fall mit BDSM-Praktiken in Verbindung brachten. Einige spekulierten, dass Cindy sich in SM-Rollenspielen verwirklicht hatte, das dann eben aus dem Ruder lief. Ihre Fesselung und Knebelung und Szenarien, die sie möglicherweise selbst inszeniert hatte, ließ darauf schließen, dass BDSM-Praktiken eine Rolle in ihrem Leben gespielt haben könnten. Doch diese Theorie bleibt weitgehend unbewiesen und es gab auch wieder da keine konkreten Hinweise, auch nicht von ihrem Freund her. Ja. Jetzt gibt es die Ermittlungs... Nee, ich sag erstmal was... Achso, nö. Es gibt erstmal Ermittlungsergebnisse und Abschlussbericht. Offizielles Ergebnis. Trotz jahrelangen Ermittlungen und mehreren Theorien über die Ursache ihres Todes wurde der Fall letztlich als nicht aufgeklärt abgeschlossen. Die Ermittler konnten keine abschließenden Beweise für Mord oder Selbstmord vorlegen. Die Polizei schloss den Fall als ungelöst ab und Cindy James Tod blieb ein Rätsel, das nie vollständig aufgeklärt worden. Öffentliche Reaktionen. Der Fall von Cindy James erregte sowohl in Kanada als auch in international großen öffentlichen Aufmerksamkeit und die Spekulation über die tatsächlichen Todesursachen reichen von psychischen Problemen bis in einen inszenierten Selbstmord oder einen Mord durch einen Stalker. Der Fall führte zu Diskussionen über die psychische Belastung von Menschen, die mit Angststörungen und Verfolgungswahn kämpften und brachten Themen wie Stalking, sexuelle Dynamik in den Fokus der Öffentlichkeit. Das ist nämlich wichtig, ne? Also trotzdem, auch wenn das jetzt ungelöst ist, gibt es natürlich wichtige Faktoren, die da einfach vielleicht auch außer Acht gelassen wurden. Aber da stellen sich natürlich trotzdem einige Fragen, weil jetzt ist das so, wie es ist. Wir wissen jetzt an sich von diesem Faktor. Ich überlege gerade, ob ich noch was ausgelassen habe. Ich will nochmal die Verbindung vom BDSM ein wenig beleuchten. Genau. Und man sagt auch, dass Cindy sich übrigens vorher eine Waffe gekauft hat. Aus Angst und so weiter. Ne? Das ist eine der Sicherheitsmaßnahmen. Die Waffe wurde aber nicht am Tatort gefunden. Ja, Verbindung zu BDSM. Also, im Rahmen der Ermittlungen und durch die Interviews mit Freunden, Bekannten von Cindy wurde spekuliert, dass BDSM-Dynamiken im Leben eine Rolle gespielt haben könnten. Cindy hatte, wie einige Berichte andeuten, Beziehungen geführt, in denen dominante und unterwürfige Rollen eine Rolle spielten. Besonders ihre Besorgnis über stalkerartige Vorfälle, die sie immer wieder berichteten könnten, möglicherweise im Kontext von BDSM und dem damit verbundenen Risiko und Missverständnis gesehen werden. Ja. Einige BDSM-Anhänger und Psychologen haben dann die Hypothese aufgestellt, dass Cindy möglicherweise an eine Art von Beziehung geraten ist, die dann so diese, obwohl sie eine Beziehung führte, das muss ich dazu nochmal sagen, diese Grenzen zwischen Schmerz, Kontrolle und Macht so ein bisschen verwischt haben. Und sie hat dann vielleicht diese reale Gefahr gar nicht wahrgenommen. Vielleicht war es auch ein verabredetes Rollenspiel. Und sie konnte das nicht mehr differenzieren, weil sie ja eben ihre ganze Angst hatte und sich vielleicht nur da in diesem Punkt wohlgefühlt hat oder keine Angst hatte. Wisst ihr so? Dieses, dass man sich da aufgehoben fühlt, weil man immer die Sicherheit bekommen hat und das ja irgendwie trotzdem Reiz ist und dass man dann aber auch, man sagt ja oft, bei etwas psychisch angeschlagenen Menschen, dass sie eben dieses, was ich auch oft sage, diese Ausuferung suchen, dieses, dass man nur noch dann fühlen kann. Wisst ihr, weil man so abgestumpft, weil man so Angst hat, weil man in so einer Blase lebt, dass man dann etwas Neues bekommt mit einem Partner oder wie auch immer, Beziehung, die an die Hand nimmt und man merkt dann plötzlich zum Beispiel Schmerz, oh, man wird wieder getriggert, man fühlt wieder was. Und vielleicht hat sie sich darin so ein bisschen verloren. Und vielleicht ist es so eine Art von Kontrolle, die sie dann in ganz anderer Form dargestellt hat oder so weiter. Und eben diese Fesselung ist ja auch, die zu ihrem Tod vielleicht beitrugen oder eben die den Tod verursacht haben, waren ja irgendwie auch ein Indiz für viele BDSMler. Aber es gab ja nie eindeutige Feststellungen darüber, dass es tatsächlich Teil eines Spiels oder Misshandlung oder Gewalt waren. Also Misshandlung, Gewalt könnte es ja schon mal nicht sein, weil es gab ja keine forensischen Beweise dafür. Aber es war schon komisch, dass sie so mit Klebeband auch geknebelt wurde und trotzdem keine äußeren Anzeichen von Kampf hatte. Weil es, also so wie sie, wir sehen es ja auf diesem Bild, so wie sie da geknebelt wurde, ist jetzt keine Sache dafür, dass man sagt, so kann ich sie leichter als Mörder transportieren, sondern es war schon irgendwie komisch einfach. Genau. Da sollte sich doch dann die Frage stellen, ob es vielleicht wirklich so eine Spielart gewesen ist. Und es wurde halt immer wieder spekuliert und ja. Genau. Und dann haben wir noch die psychologischen Aspekte und die Rolle von BDSM da drin. Huch, ich habe komisch gesagt, da drin. Psychologen, ich lese das mal einmal vor, Psychologen, die den Fall untersuchten, waren sich uneinig darüber, ob Cindy Opfer eines realen Verbrechens war oder ob sie möglicherweise versucht hatte, ihre eigenen Ängste und Wünsche durch inszenierte Übergriffe zu verarbeiten. Einige spekulierten, dass ihre zunehmende Isolation, Lebensweise und ihre Angst vor Verfolgung auf eine psychische Erkrankung hindeuten könnten, während andere vermuten, dass BDSM-Dynamiken, insbesondere solche, die mit Fesselung und gewaltsamen Elementen zu tun hatten, in ihrem Leben eine Rolle spielten und sie den Unterschied zwischen realen und inszenierten Schmerz möglicherweise verloren hatten. Ein weiteres Indiz war, dass Cindy in ihren letzten Wochen immer wieder Nachbarn und Freunde auf die Gefährdung hinwies und versuchte, ihre Wohnung zu sichern, indem sie Türen und Fenster abschloss und ihre Waffe. Achso, das habe ich. Guck mal, das ist hier voll zwischen. Naja. Indem sie Türen und Waffen abschloss und eine Waffe bei sich trug. Es wurde auch festgestellt, dass sie bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legte, die bei BDSM-Praktiken nicht ungewöhnlich sind, wie zum Beispiel das Bedürfnis, ihre Umgebung zu kontrollieren, möglicherweise um Sicherheit und Kontrolle über Situationen zu erlangen, die sie als bedrohlich empfand. Ja, bei mir hat sich dann natürlich gleich die Frage gestellt, what the fuck, wo ist die Waffe? Aber die Waffe wurde tatsächlich bei ihr zu Hause gefunden. Die hatte sie auch nicht mit, was ja auch komisch ist. Also entweder war es eine Verabredung, eingegangen ist, das war vielleicht eine Heimlichkeit, denn Cindy führte eine Beziehung zu Robert Bob Thomas. Eine sehr enge Beziehung, wie man sagte, beziehungsweise wie er es selber erzählt hatte. Er war ein sehr, sehr wichtiger Teil ihres sozialen Umfeldes und war natürlich auch besorgt über die Vorfälle, die sie die Jahre davor, also vor ihrem Tod, erlebte. Ihre Beziehung war jedoch kompliziert und von den belastenden Umständen von Cindys Leben immer überschattet. Ja, der Zusammenhang zu dem Fall war natürlich, dass Bob viel von Cindys Erzählungen wusste, von den ganzen Androhungen und Angriffen. Er war ebenso wie ihre Familie besorgt über einen Tipp der Bedrohung und versuchte ihr zu helfen. In den Jahren vor ihrem Tod zeigte Bob Unterstützung, als sie die Belästigung erlebte. Jedoch gab es auch Spannungen, die durch die eskalierenden Vorfälle und Cindy zunehmend Ängste verschärft wurde. Denn es ist ja so mystisch, es gab auch einen Vorfall, wo die Polizei kam und sie dann mit einer Strumpfhose um den Hals gefunden hat und sie sagte, sie ist bewusstlos mit dieser Strumpfhose um den Hals aufgewacht. Und diese Strumpfhose gab es ja dann später auch beim Tod. Was zum Teufel, wiederholt sich diese Strumpfhose? Also, oder es war doch BDSM und man hat dann Spielchen gespielt neben dieser Beziehung, die ja offiziell und ganz toll war. Kommen wir mal zu diesen Stalking-Sachen, ne? Da wissen wir ja auch noch nicht so viel drüber. Also, es gibt Drohbriefe und Mitteilungen vom Stalker. Das, wie gesagt, ihr könnt das ja sehen bei Google, wenn ihr so ein bisschen runterscrollt, seht ihr so ein bisschen diese komischen Stalker-Briefe und Mitteilungen. Huch, falscher Tab. Ja, sie behauptete mehrfach, Drohbriefe zu erhalten. Einige Briefe enthielten beunruhigende Nachrichten, die explizit bedrohend und einschüchternd wirkten. Sie wurden anonym und oft mit ausgeschnittenen Buchstaben und anderen Methoden gestaltet, die den Eindruck von Geheimhaltung entweckten. Dann gab es Telefonanrufe. Sie berichtete oft darüber, zahlreiche anonyme Anrufe zu bekommen. Viele davon waren aber stumm, während andere bedrohliche Botschaften enthielten. Sie schilderte, dass die Anrufe von jeder Tageszeit kamen, was ihr total Angst machte und das eben auch noch verstärkte. Oft wurde der Hörer einfach aufgelegt, nachdem sie abgehoben hatte. Die Anrufe waren Zeichen für die Präsenz des Stalkers, also so interpretierte sie. Doch trotz Polizeiermittlungen konnten die nicht zurückverfolgt werden oder waren anonym. Ja, solche Sachen eben. Dann gab es noch andere Vorfälle, von die eben, ja, berichtet wurden, beziehungsweise von denen sie berichtet hat und was aus den Polizeisachen herausging. Und zwar gab es Vandalismus. Ihr Haus wurde mehrfach beschädigt. Darunter gab es zerschnittene Kissen und auch Fenster. Also das heißt ja, der Stalker muss angeblich in ihrer Wohnung gewesen sein, ohne dass er irgendwie was hinterlassen hat. Dann gab es physische Angriffe. Sie berichtete mehrmals davon, dass sie angegriffen wurde. Das meinte ich eben, einmal wurde sie bewusstlos aufgefunden mit der Strumpfhose um den Hals und sie sagte, dass sie von einem Angreifer überwältigt wurde. Sie konnte aber den Angreifer nicht beschreiben. Keine Stimmlage, sie konnte den nie eindeutig erklären. Und wir wollen mal ehrlich sein, so eine Tat könnte man ja gut faken, ne? Dann gab es noch bedrohliche Objekte, dass sie irgendwie Dinge in ihrem Garten, verstörende Dinge in ihrem Garten gefunden hatte und in ihrem Briefkasten. Darunter war auch mal eine tote Katze. Die Frage ist, sie ist Krankenschwester, könnte sie es selbst inszeniert haben? Würde sie es übers Herz bringen, eine Katze zu töten? Wenn du psychisch sehr angeschlagen bist, dann weiß man nicht, ne? Ja, zu diesem Medikament, was in ihr gefunden wurde, habe ich noch mal ein bisschen recherchiert. Und darunter war ja eben, oh Gott, Flunitrazepam, das ist Rohypnol, ne? Also ein Beruhigungsschlafmittel. Und da habe ich mir doch die Frage gestellt, weil man ja sagt, sie ist verrückt und sie war vielleicht paranoid und so weiter, habe ich mir dann die Frage gestellt, was denn die ganzen Nebenwirkungen von den Tabletten in ihr sind. Und bei diesem Beruhigungsmittel ist die Nebenwirkung: in höheren Dosen oder bei wiederholtem Gebrauch können Benzodiazepane, jedoch paradoxe Reaktionen hervorrufen, die zur Verwirrung, aggressivem Verhalten, Paranoia und Halluzinationen führen können. Einige Menschen reagieren empfindlich auf diese Medikamente und bei ihnen können sich Symptome wie Angst, Nervosität und sogar Paranoia entwickeln, anstatt dass sie in beruhigende Wirkung eintritt. Weil sie war ja wirklich die ganze Zeit nicht beruhigt. Sie hat ja immer Angst, sie hat immer Paranoia, sie war immer beunruhigt. Von daher, und also die Ärzte, in denen sie in Behandlung war, und sie war bei verschiedenen Ärzten, auch das wieder verrückt, haben ja alle diese Schlafmittel, Beruhigungsmittel verschrieben. Sie hat wahrscheinlich durch diese Menge hat sie auch eine gewisse Abhängigkeit bekommen und hat sich auch selbst überdosiert, logischerweise. Ne? Wenn es nicht klappt, dann noch eine Tablette, weil der Arzt hat ja gesagt, Tabletten werden schon funktionieren und auf Tabletten verlasse ich mich. Bin ja Krankenschwester, ich habe das ja auch so gelernt. Ne? Und man kann es ja selber am besten einschätzen. Also ja, das ist natürlich dann komisch oder passt dann letztendlich ja auch wieder dazu, dass sie vielleicht auch sehr, sehr verrückt war. Ne? Das weiß man ja nicht. Ja, und auf dieses Verrücktsein oder diese Schlaflosigkeit oder diese Paranoia, diese Ängste fußt ja meistens etwas. Und da habe ich dann weiter geforscht und überlegt, was könnte denn sein? Meistens ja eine schlechte Beziehung davor. Davon weiß man aber nicht viel. Es könnte sein, also sie hat so Andeutungen wohl gemacht, habe ich auch eben vorgelesen, so Misshandlungen aus anderen Beziehungen. Aber auch das war ja nie, dass sie das wirklich erklärt hat, obwohl sie ja sehr viel von dem Stalker erzählt hat. Ne? Hat sie ja sehr viel Energie reingebracht, natürlich negative, aber sehr viel Angst und so weiter. Aber von anderen Sachen, die ihr schlecht widerfahren sind, hat sie ja nicht so viel erzählt. Das ist ja dann wiederum komisch. Aber man weiß, dass sie eine schwierige Beziehung zu ihrer Familie hatte, insbesondere zu ihrem Vater. Deswegen kommt dieses Bild, was ihr als zweites Bild seht, das dritte Bild seht, mit ihrem Vater auch sehr, sehr komisch rüber. Ne, weil man sagt, sie hat eine sehr, sehr schwierige Beziehung zu ihrem Vater und auch belastende. Es gab Berichte, dass ihre Familie Angstzustände damals schon und psychischen Belastungen nicht immer ernst genommen hat und auch kaum unterstützt hat. Ne? Und das fördert das ja dann noch mehr, weil man fühlt sich ja nicht verstanden und so weiter. Und es gab Hinweise darauf, dass früher, ganz, ganz früher, dass sie traumatische Erfahrungen hatte und diese in der Beziehung zu ihrem Vater, ja, führten. Und der hat auch sehr, sehr wenig Verständnis, am wenigsten Verständnis für ihre psychische Erkrankung gehabt. was sie eben noch mehr belastet hat. Und ich würde sagen, dass die, die am wenigsten Verständnis haben und am meisten Kopfschütteln, sind ja meistens ich fantasiere nur, ne? Aber es sind ja meistens die den meisten Dreck am Stecken haben. Ich kann das auch sehr gut mit meiner Mutter zum Beispiel vergleichen. Die hat ja auch gesagt, was willst du denn beim Therapeuten, ne? Also es sind auch die, die dann, wenn man dann zum Therapeuten gehen würde, sagen würden, aber du hast nicht über mich gesprochen, oder? Also wir wissen, ne? Also da kann natürlich auch eine große Ursache für ihre Paranoia, Ängste sein und halt eben vielleicht auch für BDSM und die Kontrolle und so weiter, ne? Dann habe ich nochmal recherchiert, was die denn im Krankenhaus gesagt hat, weil sie ist im Krankenhaus. Sie hat damit mit Medikamenten zu tun. Und was sagen denn ihre Arbeitskollegen dazu, zu diesem Ganzen? Und es gab wohl damals schon Gerüchte und Verdächtigungen im Krankenhaus, dass sie möglicherweise Medikamentenmissbrauch betreibt. Einige ihrer Kollegen haben berichtet, dass sie möglicherweise medizinische Substanzen entwendet oder übermäßige Mengen von Beruhigungs- und Schmerzmitteln eingenommen haben könnte. Das wurde aber leider nie bewiesen und es waren immer nur so Vermutungen und Tratsch in der Klinik und es wurde nie eine formelle Ermittlung eingeleitet im Krankenhaus selber. Ja, und Vorfälle im Krankenhaus, dazu sagt man, dass Cindy arbeitet zu der Zeit, als sie von mysteriösen Belästigungen berichtete, weiterhin im Krankenhaus. Einige Kollegen äußerten sich später besorgt über ihr Verhalten, insbesondere als sie zunehmend ängstlicher wurde und immer wieder über die Ereignisse sich beklagte bei denen. Und dann hat sich ihr Verhalten natürlich auch verändert. Kollegen und Kolleginnen berichten, dass sie Cindy in den letzten Jahren ja auch in ihrer Arbeit immer unsicherer und paranoider wurde. Viele nahmen sie sehr so wahr. Sie wiederholte immer wieder die Sorgen um ihre Sicherheit und Verhalten in Bezug auf Medikamentenangst. Sie, trug ganz doll dazu bei, eben diese Medikamentenangst, dass sie sich unsicher fühlt. Einige Kollegen erinnerten sich auch daran, dass Cindy häufig fragte, ob ihre Medikamente in Ordnung auch seien. Nicht nur ihre, sondern auch die, die sie herausgab, weil sie denkt, dass vielleicht jemand in unmittelbarer Nähe ist, der diese Medikamente beeinflusst. Das spricht ja sehr für Paranoia, ne? Also, weil im Krankenhaus selber, man hätte schon irgendwie was mitbekommen, wenn da irgendwie jemand rumläuft, ne? Ich muss noch einmal was fragen. So. Und dann geht es ja auch noch darum, was Nachbarn so sagen, weil sie hat ja ein kleines Haus besessen. Und was die so gesagt haben, ob die Stalker eben gesehen haben. Und einige Nachbarn gaben an, dass so seltsame Ereignisse und unregelmäßige Vorfälle beobachtet haben, aber es gab jetzt nie eine konkrete Sichtung einer bestimmten Person, also ab von Cindy natürlich, ne? Und es berichteten viele über seltsame Geräusche oder Lichter in der Nähe ihrer Wohnung oder ihres Hauses. Aber keiner konnte irgendwie eine klare Sichtung von irgendwelchen Männern oder Menschen dahinter machen. Aber es gibt natürlich Berichte, dass Cindy oft ihre Nachbarn um Hilfe bat und sehr, sehr gestresst, sehr, sehr verängstigt wirkte. So schweißnass wirkte. Was natürlich zur Annahme führte, dass möglicherweise, dass sie so wirklich verfolgt wurde. Aber auch da gab es nie jemanden, der wirklich was gesehen hatte. Ja, und es gab auch, wie gesagt, der Polizei hat auch keinen Menschen gefunden. Es gab keinen Briefverkehr, also keinen schriftlichen Verkehr. Telefonanrufe, damals gab es natürlich noch nicht wie heute diese ganzen Verfolgungen und so weiter. Aber das, was man aus der Telefonliste rausgeholt hat, waren halt ganz oft anonyme Sachen. Aber nicht so viele eingehende, wie man sich das jetzt vorstellen würde. Aber trotzdem bleibt es ja ein Mysterium, was mit dieser Frau passiert ist, ne? Es gibt auch manchmal so, wie heißt sowas, so Täterbilder, wie das eventuell sein könnte. Aber man hat ja überhaupt keine Ahnung, wer der Täter sein kann, wo diese Person hingegangen ist und ob sie vielleicht einfach nur paranoid war, ne? Dass man sie dann auch dass sie ja letztendlich auch mit ihrem Auto irgendwo hingesteuert ist oder hat jemand anderes dieses Auto geführt. Er ist ein großer, großer Fall. Man kann auch sehr viel noch bei YouTube sich angucken und so weiter. Ja, aber was hat zum Beispiel diese Nylonstrumpfhose zu tun? Warum war sie paranoid und warum hat sie überhaupt diese psychische Belastung so sehr gehabt, ne? Also paranoid werden ist ja, kommt ja nicht einfach von ungefähr, sondern es bedeutet ja schon, dass irgendwas in einem drin passiert, dass irgendwas in einem drin ja, arbeitet einfach. Wisst ihr, so. Ich muss nochmal fragen, ob es in früheren Beziehungen Gewalttaten gab. Ich habe doppelt gab geschrieben, na ja, schön. Und es, auch gibt es keine detaillierten Berichte, dass sie irgendwie jemand angezeigt hat oder ähnliches. Sie hat auch ein sehr isoliertes Leben zum Schluss geführt. Sie war, frühere Beziehungen waren eine Ehe mit Dr. Roy Makepeace. Was? Da heißt Makepeace, das ist aber auch ein krasser Nachname. Er war Arzt, da war sie verheiratet. 82 war dann die Scheidung. Sie hat, oder es gab einige Berichte, dass diese Beziehung belastend war, aber es gab auch da keine Hinweise darauf, dass sie misshandelt wurde oder Opfer von Gewalt wurde. Dieser äußerte sich später auch dazu und ja, sprach über die psychischen Probleme von Cindy und gab auch an, dass sie während der Beziehung oder eher schon an Angststörungen und Paranoia litt. Es gab auch keine, da auch wieder keine Berichte, auch von ihm nicht, dass man irgendwie körperliche Auseinandersetzung oder emotionale Auseinandersetzung hatte. Die Ehe endete trotzdem aus unbekannten Gründen, aber schien darauf hinzudeuten, dass es eben ja, psychische Belastungen waren, die eben ihre Beziehung oder Ehe scheitern ließ. Ja, auch da war es eben komisch. Aber es gibt keine genauen Fälle, aber man munkelt, dass irgendwie, ja, vielleicht auch da schon lange diese Paranoia sitzt, die Angstzustände und so weiter und Ängste und Paranoia kommen nicht von ungefähr. Also ich sag nur, was ich denke persönlich, denke echt, dass es Paranoia war, dass, wobei, also ich könnte echt mir vorstellen, dass wirklich BDSM was damit zu tun hat oder, also ihr Typ ja auch nicht, der wurde ja auch eingehend, der war auch gar nicht da, also der hat auch, wie heißt das, ein Alibi, dass, also ihre Beziehung, dass er gar nicht damit irgendwie was zu tun hatte. An dem Tag war er auch ganz woanders und auch die anderen Tage. Ja, und es scheint so, dass sie Paranoia hatte. Aber es gibt, ergibt für mich auch gar keinen Sinn. Ich denke so, ja, sie hatte Paranoia, auf jeden Fall. Es gab vielleicht gar nicht so wirklich Stalking-mäßig. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt auch viele Menschen, ab von der Paranoia, die sagen, ich werde gestalkt. Guck mal hier, das habe ich im Briefkasten gehabt. Guck mal diesen Brief. Und das ist halt wirklich aus auf, weil sie dringend Hilfe brauchen. So ein Schrei nach Aufmerksamkeit, ne? Aber warum sich selber fesseln und knebeln geht halt so dann auch letztendlich nicht. Wisst ihr? Also es gibt keine Ursache, wie sie wirklich gestorben ist. Also keine Todesursache. Es kann Strangulation sein, aber eigentlich geht das nicht. Es könnten die Schlafmittel sein, aber die waren nicht so hoch dosiert, dass es, oder Beruhigungsmittel, dass es wirklich Mord war. Ja, es gibt keine körperliche Auseinandersetzung. Das heißt, es könnte schon sein, dass man, oh, aber es könnte auch sein, dass man es selber macht. Aber wie will man sich denn selber so fesseln? Wie will man, und woher kommt dieses Blut an der Tür, an der Autotür? Das kann ja nur von dem Täter sein, wisst ihr? Das ist ja auch schon komisch. Ja, ich bin gespannt auf euer Feedback, auf eure Sachen, was ihr denkt über diesen Fall. Mich wird beschäftigt das jetzt wieder den halben Tag, ich kenne mich ja. Aber ja. Vielleicht hat es euch ja trotzdem gefallen. Man muss es ja in Anführungsstrichen sein. Also die Weihnachtsgeschichte hat hoffentlich gefallen. Das andere war hoffentlich so einigermaßen spannend. Und wir hören uns dann am nächsten Advent wieder. Diesmal war es eine lange Folge. Ich hoffe, ihr könnt jetzt durchatmen und kriegt keine Albträume. Ich bin mal gespannt auf euer Feedback, was ihr denkt, was da das Problem war. Oder was vielleicht, wie sie vielleicht zu Tode kam. Genau, so die Frage. Euch eine gute Woche, bleibt vor allem gesund, genießt die Weihnachtszeit, geht auf den Weihnachtsmarkt, trinkt einen Glühwein für mich mit, weißer Glühwein besser für Sodbrennen und so. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt sage. Naja, und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.